Liebe Gemeinde, am Karfreitag haben wir schon im Johannesevangelium geschaut, wie die Kreuzigung gewesen ist. Und nun lesen wir weiter in Johannes 20, ab Vers 11 bis 18, die Ostergeschichte. Hat sich am Ostermorgen nach dem Johannesevangelium ereignet? Und dort steht, ich lese aus der Neuen Genfer Übersetzung, Maria aber blieb draußen, also Maria von Magdala, blieb draußen vor dem Grab stehen. Sie weinte. Und während sie weinte, beugte sie sich vor, um ins Grab hineinzuschauen. Da sah sie an der Stelle, wo der Leib Jesu gelegen hatte, zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, den einen am Kopfende und den anderen am Fußende. Warum weinst du, liebe Frau? Fragten die Engel. Maria antwortet, sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wohin sie ihn gebracht haben. Auf einmal stand Jesus hinter ihr. Sie drehte sich nach ihm um und sah ihn. Er kannte ihn jedoch nicht. Warum weinst du, liebe Frau? Fragte er sie. Wen suchst du? Maria dachte, es sei der Gärtner und sagte zu ihm, Herr, wenn du ihn weggebracht hast, sag mir bitte, wo du ihn hingelegt hast. Dann hole ich ihn wieder. Maria, sagte Jesus. Da wandte sie sich um und rief, Rabuni! Jesus sagte zu ihr, halte mich nicht fest, ich bin noch nicht zum Vater in den Himmel zurückgekehrt. Geh zu meinen Brüdern und sag ihnen, dass ich zu ihnen zurückkehre, zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Da ging Maria aus Magdala zu den Jüngern zurück. Ich habe den Herrn gesehen, verkündete sie und erzählte ihnen, was er zu ihr gesagt hatte. So die Geschichte aus dem Johannesevangelium. Dort begegnet uns Maria von Magdala oder Maria Magdalena, wie sie auch genannt wird. Und sie kommt da und Jesus ist weg. Und sie hat wahrscheinlich ganz viele Gedanken im Kopf. Jesus ist weg. Wie war denn eigentlich ihr Leben, bevor sie Jesus begegnet ist? Es war nämlich schwer, es war beladen, sie war ganz alleine, sie war verzweifelt und sie war eine Gefangene. Und dann kam Jesus. Jesus ist zu ihr gekommen und hat sie befreit. Es heißt in der Bibel, dass er sie von Dämonen befreit hat. Und sie ist davon frei geworden. Und dann ist sie Jesus nachgefolgt und hat die ganze Hinwendung zu ihr und zu den anderen Menschen miterlebt. Sie hat die Liebe Gottes miterlebt. Und dann war es plötzlich zu Ende. Dann kam der Leidensweg von Jesus, der Tod Jesus. Und da musste sie Abschied nehmen von dieser eigentlich tollen Vergangenheit, die sie mit ihm erlebt hat. Eigentlich war sie plötzlich fröhlich geworden und nun ist sie wieder verzweifelt, hoffnungslos. Sie ist voller Trauer. Und in ihrer Hoffnungslosigkeit, da ist alles um sie herum eigentlich egal. Sie nimmt nichts mehr wahr. Auch nicht, dass das, was sie eigentlich macht, sehr gefährlich ist. Denn Gekreuzigte darf man gar nicht in ein Grab hineinlegen. Da war eine Ausnahme. Sie haben das erbeten von Pontius Pilatus und sie durften ihn begraben. Aber man durfte auch über Gekreuzigte nicht trauern. Es war verboten. Und wenn man trauert über Gekreuzigte, muss man damit auch rechnen, selbst gekreuzigt zu werden. Und sie steht nun vor diesem Grab Jesu, den Gekreuzigten, und weint. Sie trauert. Alles ist egal. Ich weiß nicht, wie es euch geht. In meinem Leben gibt es auch Momente, wo ich auch vor einer Leere stehe. Wo es irgendwie so eine Art Vakuum gibt. Es ist vielleicht eine kleine Krise oder gleich eine ganze Lebenskrise. Oder eine Glaubenskrise, Man bleibt einfach stehen und kann nicht mehr. Es geht nicht weiter. Das Leben irgendwie entgleitet. Es löst sich vielleicht auch auf. Wenn man sein Leben betrachtet, dann ist es vielleicht wie ein zerbrochenes Geschirr. Man sieht nur noch plötzlich Scherben in seinem Leben. Alles, was vorher irgendwie an Wert hatte, zerbricht. Und es ist kaputt. Oder man hat ganz viele Dinge, die plötzlich einen entgleiten. Das sind plötzlich geliebte Menschen, Freunde, die man hat und weg. Es ist vielleicht auch der Glaube und plötzlich kommen Zweifel und auch irgendwie geht es zugrunde. Freundschaften gehen kaputt. Das, was man vorher erkannt hatte, das ist plötzlich irgendwie, das macht irgendwie keinen Sinn mehr. Weg. Das, was man denkt zu wissen, hat sich vielleicht irgendwie als falsch erwiesen oder als nicht so ganz richtig. Und man muss neu umdenken und man weiß nicht wie. Das, was man geliebt hat, ist vielleicht verschwunden oder zerbrochen. In der Familie läuft es vielleicht auch nicht so ganz rund. Auf der Arbeit hat man ganz große Probleme. Das, was vorher rund lief, läuft plötzlich nicht mehr rund. Träume, die man hatte, muss man aufgeben. Auch weg. Ziele, die man sich gesetzt hat, wird man nicht erreichen. Beziehungen, die man eingegangen ist, einfach kaputt. Und da steht man nun vor den Scherben oder vor dem Müll seines Lebens. Man hat den Eindruck, alles geht im Rauch auf. Verbrenne ich jetzt nicht, sonst kriege ich Ärger vom Hausmeister. Aber ich glaube, die Bilder sind sehr eindeutig. Und Maria steht vor diesem leeren Grab, vor ihrem Leben. Alles ist plötzlich kaputt, vor ihren Scherben. Nichts hat mehr irgendwie Sinn. Das Grab ist leer. Und sie guckt noch mal rein, um sich zu vergewissern. Und dann sieht sie plötzlich zwei Gestalten, eigentlich göttliche Gestalten. Und wenn man so in die Bibel immer hineinschaut, dann ist das Erste, was Menschen tun, wenn sie Engeln begegnet, sie fürchten sich. Und die Engel sagen, fürchte dich nicht. Aber hier ist es irgendwie ganz anders. Die Situation, sie kriegt es nicht mit. Sie steht so unter Schock, dass sie diese wichtigen Aspekte in dieser Situation nicht bemerkt. Sie nimmt sie nicht wahr. Und dann steht plötzlich eine andere Person hinter sie. Und die fragt dann auch nochmal, so wie die Engel, warum weinst du eigentlich? Und auch Jesus erkennt sie nicht, denn ihn nicht. Sie glaubt, er wäre der Gärtner. Die Trauer, alles, was sie so in sich trägt, das überdeckt alles. Das ist wie ein Schleier und sie kann nicht erkennen. Und dann, ich weiß auch nicht, aber ich weiß nicht, wie es euch geht, sie fragt nach dem Leichnam von Jesus. Habt ihr euch schon mal gefragt, warum sie den Leichnam haben möchte? Was will sie mit dem Leichnam dann tun? So. Irrationale Dinge macht sie plötzlich. Also eine Schockreaktion. Ich habe auch mal bei Wikipedia nachgeguckt. Das ist eine, wenn man unter einer Belastungsstörung leidet, ist das ein Symptom, dass man einfach Dinge tut, die nicht rational sind. Und dann möchte man vielleicht auch der Maria ein bisschen zuschreien, sieh doch richtig hin. Bemerkst du denn nicht, dass eigentlich Jesus gerade vor dir steht? Dass etwas Unglaubliches passiert? Dass himmlische Boten vor dir sind? Und eigentlich dann dieses Szenario, was da ist, dass das was Göttliches ist? Aber sie sieht die Zeichen nicht. Und der Auferstandene steht vor ihr. Und da muss ich auch an mich denken, sehe ich Jesus immer in meinem Leben? Erkenne ich Jesus in meinem Leben? Manchmal bin ich so voll von Dingen, dass ich Jesus in meinem Leben nicht erkenne. Manchmal bin ich so unter Strom oder Stress oder vielleicht auch von Verzweiflung, von Schmerz, dass ich Jesus in meinem Leben gerade nicht erkennen kann. Und dann merke ich, ja, ich bin auch begrenzt. Ich bin auch mal wie die Maria. Und bin auch in einer Art Schockstarre. Blind für die Begegnung mit Gott, weil ich auch einen Schleier vor mir habe, einen Nebel. Aber dann hört Maria etwas. Ihren Namen. Maria, sagt die Gestalt. Und dann plötzlich passiert etwas im Inneren mit ihr. Die Augen gehen auf, sie erkennt Jesus. Und dieses beim Namen rufen, das begegnet uns ganz, ganz oft in der Bibel. Ganz am Anfang bei der Schöpfung begegnet uns das. Da bekommen alle geschaffenen Wesen einen Namen. Der Mensch zuerst und der Mensch soll dann den Tieren einen Namen geben, damit sie so richtig lebendig werden. Und wer von Gott dann seinen Namen bekommt, der weiß dann auch um seine Bestimmung. Er weiß, wozu er da ist, er weiß, worum es geht in seinem Leben. Und Gott, der Schöpfer, hat dann auch weiterhin nach dieser Schöpfung immer wieder aktiv Namen gerufen. So heißt es in Jesaja, ich habe dich bei meinem Namen gerufen, bei deinem Namen gerufen, du bist mein. So ruft er zum Volk Israel, das gerade in Exil ist in Babylon, was ihre Identität nicht mehr weiß und sich gefragt haben, wo ist eigentlich Gott? Gott sagt, ich bin da. Er stellt sich an die Seite des Volkes. Man könnte auch sagen, er graviert sich diese Namen ein. Ich weiß nicht, gestern bin ich durch die Stadt einmal gelaufen und zum Klenzepark gibt es doch diese Fußgängerbrücke. Ich weiß gar nicht, ob die einen Namen hat, aber da sind ganz viele Schlösser mit Namen eingraviert. Das sind so Menschen, die sagen, okay, wir gehören immer zusammen. So könnte man sich vielleicht auch Gottes Herz vorstellen, dass da ganz viele Schlösser dran sind, die unsere Namen tragen, die fest verbunden sind mit Gott, weil er uns mit unseren Namen ruft. Und wenn der auferstandene Christus jetzt Maria mit Namen ruft, dann möchte er eigentlich Maria mit in dieses neue Leben hineinnehmen, was er jetzt begonnen hat. Sie soll an seiner Seite sein. Denn Maria gehört jetzt auch an die Seite von dem Auferstandenen. Die Auferstehung Jesu, seine große, alles überwindende Liebe für uns, bleibt eigentlich nur religiöser Mythos, wenn wir unseren Namen nicht hören. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Im Kindergottesdienst habe ich früher oft immer gehört, Jesus ist für die Sünden der Welt gestorben. Er ist für dich gestorben. Jesus liebt dich. Jesus liebt alle Menschen. Aber Bedeutung hat es erst wirklich gehabt, als ich das Gefühl hatte, Jesus ruft mich mit meinem eigenen Namen. Und er sagt, Christopher, ich bin für dich gestorben. Christopher, ich liebe dich. Und so möchte er eigentlich auch allen uns sagen, so Laura, ich liebe dich. Also aus Jesu Perspektive heraus, ne? So, Volker, ich liebe dich. So, Wolfgang, ich liebe dich. So, alles aus der Perspektive Jesu. Wie antwortet man denn? Wie antwortet man dann, wenn er einen beim Namen gerufen hat? Maria antwortet Rabuni. Rabuni kommt von Rabbi und das I am Ende bedeutet mein. Mein Lehrer, mein Meister. Und dann fällt sie auf die Knie und will ihn festhalten. Und jetzt kommt eine ganz komische Szene, weil sie uns irgendwie so vorkommt, als würde Jesus sie abweisen. Und das auf eine ganz brutale Art und Weise. Das Glück, was Maria so verspürt und plötzlich sagt, Jesus, rühr mich nicht an, halt mich nicht fest. Was will Jesus uns damit sagen? Maria sagt, mein Meister, mein Lehrer, mein Rabbi. Und ich denke, da steckt eine Erwartung auch von Maria dann hinter diesem Begriff. Denn sie denkt, jetzt ist Jesus auferstanden und das alte Leben, das, was ich so mit ihm geführt habe, das kommt wieder zurück. So wie ich Jesus kennengelernt habe, so machen wir jetzt weiter. Das heißt, sie möchte gerne, dass Jesus in dieser Welt bleibt und seinen Wanderpredigtdienst wieder aufnimmt. Und sie geht mit an seiner Seite. Aber Jesus muss sie da korrigieren und sagt, halte mich nicht fest. Ich muss nämlich gerade woanders hin. Und da frage ich mich auch wieder bei mir selber, wo halte ich an Vorstellungen fest? Wo halte ich Jesus fest und lasse Neues in meinem Leben mit Jesus nicht zu? Wo halte ich an Dingen fest, wo Jesus mich gerne woanders haben möchte? Das sind vielleicht Gedanken, Erkenntnisse. Das sind Glaubensüberzeugungen. Das sind vielleicht aber auch Orte. Wo möchte mich Gott haben? Und dann zu erkennen, Jesus lässt sich da nicht vereinnahmen von mir, von meinen Gefühlen. Er kommt zwar auf mich zu, aber er ist ja kein Wunschautomat. Er ist nicht der, der sich da plötzlich in eine Seite drängen lässt oder in eine Schublade einsperren lässt, die ihm gar nicht entspricht. Er ist frei davon, er ist größer. Und damit wir Jesus immer wieder neu erleben können, müssen wir unseren Jesus auch manchmal loslassen. Von diesen Vorstellungen, die wir eigentlich haben. Wir müssen mal loslassen, um weiterzukommen, um nicht stehen zu bleiben. Und dann fordert Jesus Maria auf, und er fordert uns damit auch auf, sei Zeugin, sei Zeuge von diesem Geschehen. Sie soll das erzählen, was sie gerade erlebt hat. Sie soll das erzählen, was sie gesehen hat. Und sie tut es dann auch. Sie rennt zu den anderen Jüngern und berichtet von dem, was sie am Grab erlebt hat. Und dann ist auch jetzt die Frage für mich und für uns, was ist meine Antwort eigentlich auf die Namensrufe dann? Was ist, wenn Jesus gerade jetzt sagt, Christopher? Oder einen anderen Namen? Was ist meine Antwort darauf? Bleibe ich stehen oder gehe ich mit? Jesus, der Auferstandene, überwindet unsere Lehre, unseren Schmerz, den wir hier sehen, und er begegnet uns in diesem Leid. Und dann fordert er uns aber auch heraus, indem er unseren Namen ruft, um nicht dort stehen zu bleiben und in alte Gewohnheiten zurückzukommen, sondern er möchte gerne, dass wir Zeugen sind. Lasse los, gehe hin. Und wenn wir das tun, dann werden wir die ganze Kraft von der Auferstehung Jesu immer und immer wieder neu erleben. Und Maria von Magdala hat genau das gemacht und ist uns bis heute auch darin ein Vorbild. Amen.